Hallo, liebe Funkamateure, liebe DXer und Kurzwellenfreunde, hier sind wir wieder. Wie jede Woche hören Sie unser DX- und Technikmagazin. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu einer neuen Sendung des Deutschen Amateur-Radioclubs. Ich bin Cordy Farin und darf Sie durch die kommende Sendestunde führen. In der heutigen Sendung Nummer 271 dreht sich alles um den bekannten Unternehmer, Professor und Hochfrequenztechniker Dr. Ulrich Rode. Er gilt als einer der Erfinder der SDR-Technik und wir haben ihn heute zu Gast in unserer Sendung. Wie angekündigt haben wir nun den wohl bekanntesten und berühmtesten deutschen Funkamateur bei uns zu Gast. Die Rede ist von Professor Dr. Ulrich Rode, Rufzeichen Delta Juliet 2 Lima Romeo. Er entwickelte in den 1980er Jahren die SDR-Technik, welche heute den Standard bei der digitalen Signalverarbeitung darstellt. Das Gespräch mit ihm führte unser Chefredakteur Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform.
Es freut mich sehr, dass wir dieses Interview heute führen können. Was ist die Verbindung zwischen deinem Beruf und dem Amateurfunk?
Das Hobby kam zuerst. Mein Großvater hatte mit Amateurfunk zu tun, mein Vater mit Funk zu tun. Und es war also unausbleiblich, die Neugier zu sagen, was ist passiert hier eigentlich? Und damit bin ich hineingeschlittert. Und ja, das war eigentlich ein ganz logischer Vorgang.
Das heißt also zuerst Funkamateur und dann als Konsequenz, dass man sich auch beruflich mit entsprechenden Fragestellungen beschäftigt.
Ja, wenn man das erst verstehen will, der Vater eine Firma hat, die so Produkte herstellt, ist, wie gesagt, ist logisch einfach, dass man da weitermacht. Und es war spannend.
Du giltst als einer der Pioniere der SDR-Technik, also der Signalverarbeitung per Software. Was genau ist unter SDR eigentlich zu verstehen von der wissenschaftlichen Sicht her?
Eigentlich ist die Signalverarbeitung vom Lautsprecher in Richtung Antenne der richtige Weg gewesen. Und wenn man so will, war schon das erste aktive Tiefpassfilter quasi softwaremäßig. Aber das Hauptproblem ist, dass in der Zwischenfrequenz, wo man die ganze Selektion macht, waren ja immer Quarzfilter und mechanische Bauteile drin. Und es gibt in der Physik einen Begriff, nennt man das Gibbs-Phänomen. Das Gibbs-Phänomen hat zu tun mit dem Nachklingen eines Filters. Und die Leute haben mal furchtbar geschimpft, dass bei Telegrafie das Filter zu lang klingt. Jetzt kann man aus der Schaltungstechnik mit Quarzfiltern oder mechanischen Filtern alle möglichen Filter machen. Man kann einen Bessel-Filter machen, man kann einen Kauer-Filter machen, Chebyshev, elliptische Filter, alles. Nur die steilen klingen besonders und die nicht steilen, die haben auch keine Trennung und klingen gar nicht. In der Mathematik kann ich aber einen Composite-Filter machen. Das ist also ein Filter, bei dem ich die Koeffizienten mathematisch so lege, dass das Gibbs-Phänomen nicht auftritt. Und das lege ich in meinem Speicher ab und dieses wird dann abgefragt, zum Beispiel in 40 MHz oder höhere Tastfrequenz. Und wenn ich dann bei 30, 40 kHz die ZF habe, dann kann ich also ein beliebiges Filter machen. Und die moderne Technik unterscheidet zwei Filter, nämlich einen Datenfilter und einen Amplitudenfilter. Das heißt, man kann also das Eigenschwingverhalten und die ganzen Eigenschaften nicht feststellen. Und dieses Signalprocessing war eigentlich die Geburtsstunde des Software-Defined Radios.
Das heißt, der Ausgangspunkt von SDR war, die ZF-Filtertechnik zu optimieren.
Das ist korrekt. Und es sind auch viele Leute daran gescheitert. Also viele der ersten Radios haben es nicht fertiggebracht, die Regelung einzuschalten. Woran liegt das? Es ist eine bestimmte Laufzeit zwischen dem Eingangssignal und hinten dem Detektor. Und wenn die Laufzeit zu lange ist, dann ist das Ding hinten übersteuert, bevor man gegenregeln kann. Und sozusagen die Look-Ahead Geschichte, die hat man erst später mathematisch erfunden und das war also lange Zeit ein Problem. Diese ganzen alten Radios waren eine Katastrophe. Aber im Prinzip ist richtig, fing das Ganze mit der Zwischenfrequenz an und man hat sich dann mehr oder weniger nach vorne getastet. Aber der allermodernste Vogel, Software-Defined Radio, ist nicht einer, der einen Analog-Digital-Wandler an der Antenne hat.
Was waren denn die Treiber, welche den rasanten Siegeszug der SDR-Technik befeuert haben? War es Kostenreduzierung, Performanceverbesserung oder bessere Filter?
Ich glaube, die korrekte Antwort war alle drei. Es gibt immer einen Marktpreis für ein Gerät und von dem rechnet man runter, was die Bauelemente kosten dürfen. Das ist also ganz klar. Dann gibt es eben auch noch Fertigungstoleranzen. Dann gibt es Alterung und alles, was Sie in Mathematik machen können, das machen Sie einmal mit großem Aufwand und dann stimmt's. Und das andere war eben das Einschwingverhalten. Man hat ja relativ lange dann auch mit Daten, Telegrafie und mit RC-Tipps und sowas gemacht. Und wenn man dann also versucht hat zu trennen, dann gab es eben unangenehme Effekte. Wobei es interessant ist, dass man heute zu viel in Empfänger und zu wenig in Sender investiert hat. Die Sender sind heute eigentlich schlechter. Das heißt, viele Filtermöglichkeiten im Empfänger sind heute unnötig gut, weil der Sender zu schlecht ist. Aber es ist völlig richtig, das ist ein marktgetriebenes Phänomen. Es setzt sich zusammen aus Kosten, aus der Wiederkehrgenauigkeit, wie kann ich das Ganze machen? Und eben das, was ich als einen Composite-Filter darstelle. Und damit kann man quasi beliebige Kurven machen.
Was waren eigentlich die größten Schwierigkeiten, die zu überwinden waren? Hat es auch mit den verfügbaren Prozessoren zu tun?
Ja, absolut. Also, es gab diese CA3028, jede Menge ICs, die lange verwendet worden sind. Es gab auch einen COSMAC-Prozessor, für den die amerikanische Regierung bezahlt hat. Und völlig richtig, also das Abarbeiten mit 8-Bit und dann vielen Parallelprozessoren. Das war eigentlich die Geburtsstunde der Rechenmöglichkeiten, sowas zu machen. Und das, die ganzen positiven Eigenschaften hingen sehr stark davon ab, wie man das mathematisch und schnell abarbeitet. Nicht vergessen, dass die allerersten Zwischenfrequenzen, auch wegen so ein Bit, waren da dann so zwischen 25 kHz und 30 kHz waren. Das vergisst man heute. Ist natürlich auch vernünftig, weil die Bandbreiten auf Kurzwelle, die man machen darf, ja, also für Sprechfunk 2,4 kHz und sowas, das spielt keine Rolle. Schlimm wird es dann bei UKW, aber das ist ein anderes Thema.
Also das heißt, im Prinzip, die Prozessorgeschichten waren ein Thema, Verfügbarkeit von Hardware und auch natürlich die entsprechenden Algorithmen, die man entwickeln müsste, also mathematische Entwicklungen.
Ja, absolut.
Ja, die SDR-Technik wird in diesem Jahr 2020 genau 35 Jahre alt. Wann wurde die SDR-Technik erstmals in einer wissenschaftlichen Publikation beschrieben?
Also wenn man in der Vergangenheit zurückgeht, gibt es ein Buch zwischen dem Dr. Bucher, Wedeke und mir, das ist die zweite Auflage. Und wir haben also keine vernünftige Literatur da drin gefunden, wer das Ganze angefangen hat. Das war eben sehr viel gerade mit militärischen Sachen. Und eine der wilden Sachen, die wir gemacht haben, eigentlich das, was man heute Korrelation nennt, erfunden. Also was wir damals versucht haben zu machen, dass man bei einem Seitenbandsignalen den Träger findet. Nur ist der Träger ja unterdrückt. Das heißt, ich darf ihn eigentlich gar nicht wissen. Und wir haben also erstmalig damals auch in dieser ganzen Mathematik ein Verfahren entwickelt, bei dem wir die 60 Hertz Brumm, den das amerikanische Netz hat, im Signal zu finden bei Korrelationen. Und damit den Synthesizer sagen, bleibt da stehen. Und diese ganzen Rechenmaßnahmen, die wir damals gemacht haben, da waren sicher mehrere Teams dabei, aber ich glaube, für den damaligen Zeitpunkt den größten Erfolg hat unser Team gehabt.
1985 gab es doch diese erste Publikation in diesem Kongress in London, wo es zuerst mal beschrieben wurde. Ne?
Ja, ich habe das damals mit großen Mühen die Genehmigung bekommen, das zu veröffentlichen, weil es ja ganz wieder militärisch war. Gearbeitet wurde an den Sachen so 82. Ne? Also 82, bis dann die Freigabe war und die Konferenz und alles war hin und her. Und die Veröffentlichung ist auch höchst unvollständig. Das heißt also, das ist wirklich nur das, was wir veröffentlichen durften. Und die Mitarbeiter, die mitgearbeitet haben, sind in der Auflistung von dem Papier auch erwähnt. Ich kann ja nicht behaupten, dass ich der Einzige und der Erste war, sonst hat das Team erfunden. Ich hatte Glück, dass ich der Leiter des Teams war, aber da waren sehr gute Mitarbeiter dabei.
In welchen Bereichen wurde die SDR-Technik erstmals eingesetzt? Also in welchen Anwendungsgebieten?
Der eigentlichen Selektion, nicht? Sieht man, dass diese Filter ganz wild und eigentlich völlig unselektiv sind. Aber das Entscheidende ist, die haben das Nachschwingen nicht. Das heißt also, diese sehr steile Filter, die man immer früher hatte, sind völliger Blödsinn. Und gerade wenn man so viel Kanalbeschäftigung hat und viele Nebenkanale, dann spricht einer das andere rein. Und vor allem, wenn sie von außen gegen die Flanke klopfen, dann schwingt das Ding unendlich. Also der Einsatz war eben für viel Betrieb, auch damals sehr viel Ausbreitung und sehr guter Sonne, viele Kanäle zu machen, zu verhindern, dass die Nachbarkanäle sich stören. Das war eigentlich der Grund, warum man erstmalig diese ganze Zelle gemacht hat. Aber die Dinge hatten natürlich eine endliche Dämpfung. Das ging also praktisch bis 100 dB runter. In der Hardware sind die 100 dB eine Grenze wegen des Übersprechens auf der Leiterplatte. Besser kriegt man es nicht hin. Die damaligen Quarzfilter hatten 500 Ohm. Das sprach alles durcheinander. Und insofern ist die Mathematik, die man hier erreicht hat, mit 100 dB völlig ausreichend.
Bei der SDR-Technik wird ja nun Hardware schrittweise durch immer mehr Software ersetzt. Wird da nicht an irgendeinem Punkt die Hardware fast überflüssig oder zumindest stark in den Hintergrund gedrängt?
Ich glaube, da muss man den Frequenzbereich unterscheiden. Also es ist einfach so, es gibt eine bestimmte Auflösung, einen bestimmten Dynamikbereich. Es gibt so wie ein Gain-Bandwidth-Produkt. Und wenn ich heute mir ansehe, dass ich bei UKW oder bei UHF eben alles in SDR machen will, komme ich relativ schnell an die Grenzen der Ausstrahlung. Also das Prinzipielle ist ja, dass man einen Analog-Digital-Wandler hat. Man nimmt eine analoge Information, ein Signal, und dies wird dann über eine Sampling-Methode in einen digitalen Datenstrom verwandelt. Und dieser Vorgang hat ein Eigenrauschen von 20 dB. Da führt nichts dran vorbei. Ein 20 dB Empfänger ist auch unempfindlich. Das heißt, ich brauche also einen Vorverstärker. Und auch ein anderes physikalisches Phänomen ist, dass der Analog-Digital-Wandler im Prinzip ein Integrator ist. Der sammelt also alle Energien zusammen. Bei dem Integrator, Analog-Digital-Wandler, kann man eine etwas lustige Kopfrechnung machen. Wenn ich einen Megahertz Bandbreite nehme und habe dann pro Hertz eine Energie von 1 Mikrovolt pro Hertz, dann kommt da 1 Volt raus, wenn ich mal multipliziere. Dann ist der Analog-Digital-Wandler am Ende. Das geht schlicht nicht. So. Man muss also entweder auf Dynamikbereich verzichten oder extrem teuren Aufwand machen. In Beantwortung der Frage, es wird immer ein bestimmter analoger und digitaler Aufwand bleiben, hängt sehr von der Anwendung ab. Es gibt eben sehr viele ganz primitive SDRs, die eigentlich keinen Dynamikbereich haben, aber wenn man es ernst nimmt, wird es teuer.
Hier ist Radio DARC. Wir sind heute im Gespräch mit Professor Dr. Ulrich Rode. Er gilt als einer der Erfinder der SDR-Technik. Diese hat ja ihren Siegeszug angetreten. Aber wie könnte es wohl weitergehen? Welche Entwicklungen sind da noch absehbar?
Ja, ich meine, gerade mit dem 5G brauchen wir heute Bandbreiten 2, 3, 4, 5, 6 GHz. Und das ist mit der konventionellen Technik nicht erschlagen. Und die verbrauchen einen Wahnsinnstrom und werden heiß. Es gibt nämlich irgendeine Grenze, wo dann das Ding so klein wird und die Goldauflagen auf dem IC so gering wird, das verdampft das Gold. Und da geht nichts mehr. Also diese Vorhersage ist etwas schizophren. Schnellere Frequenzen heißt eben auch größer, schnellere Umschalten von Kondensatoren. Das ist auch eine Form von Energie. Es wird irgendein Problem geben, wann dann die Wärme nicht mehr abgeführt werden kann. Bei einer Röhre gibt das Wien'sche Verschiebungsgesetz, gilt mit T hoch 4, also der vierten Potenz. Das kann man deutlich besser kühlen, damit etwas lüften. Das geht. Bei Halbleitern wird es extrem schwierig und vor allen Dingen, die sterben auch relativ schnell. Also da ist noch sehr viel übrig. Im Moment gibt es Galliumnitrid für Sendersachen und dann gibt es Aluminiumnitrid, das ist ganz was Neues. Aber es gibt irgendwo da physikalische Grenzen und die Röhre war eigentlich belastbarer. Das ist ein gewisser Nachteil, dass die Röhre weg ist. Ja. Aber ja, es wird sich noch sehr viel tun.
Vielleicht noch einen Blick auf den Markt für Amateurfunkgeräte. Keiner der großen Hersteller bietet ja heute noch rein Analoges an. Wie wird die Zukunft der Amateurfunkgeräte aussehen?
Ja, das ist eine ganz gefährliche Frage. Viele machen es falsch. Ich glaube, dass sehr viele Trugschlüsse im Moment sind und ich halte eigentlich das reine SDR-Verfahren, wie es dort gemacht wird, für falsch. Ohne Werbung zu machen, würde ich sagen, das ist ein Hybrid und da geht es auch hin. Das hat eine mitlaufende Vorselektion, dann hat es einen sehr guten Analogmischer. Damit gilt das 3 dB Gesetz, das heißt, dieses Analog-Digital-Problem existiert nicht. Dann habe ich etwas, was man einen Numerically Controlled Oszillator nennt. Das ist letztlich ein DDS, aber mit bestimmten Eigenschaften, mit einer sehr hohen Taktfrequenz. Und damit mische ich das dann auf eine Zwischenfrequenz und da kann ich maximal zum Beispiel 3,5 kHz Bandbreite machen. Und wenn ich dann anfange, den Rest in Software reinzumachen, dann habe ich die absolut beste Lösung, dann habe ich das Beste bei der Welten, nämlich habe die wirklich gute Technik von den Analoggeräten und da, wo die Mathematik einsetzt, hinten in der ZF. Und das ist eigentlich schwer beizubringen, trotz Werbung. Alles, was man tut, hat Nebenwirkungen. Also wenn man zu viel Wein trinkt, wird es einem anders. Hier ist es eben so, wenn man nur eine Sache alleine betreibt, hat man von Nachteil. Der Trick ist immer, die richtige Mischung von beiden zu bekommen, dann macht man es richtig. Aber das Konzept einfach mit der hochliegenden Zwischenfrequenz und einem extrem guten Mischer, der eben nicht Integrator ist und einem sehr guten Oszillator, das wird und am Schluss richtig sein und bleiben. Alles andere ist von Nachteil.
Der zunehmende Wandel hin zur SDR-Technik bedeutet doch auch rasch sich verändernde Anforderungen an das Wissen der Entwickler, der Ingenieure und auch natürlich an uns Funkamateure. Welche Kenntnisse braucht man heute?
Ja, zunächst mal ein gutes Buch, in dem man weiß, wer welchen IC herstellt und wie lange es den gibt. Das heißt also, dann baut man irgendwas und wenn der dann gerade drin sitzt, gibt es ihn nicht mehr. Also die Hardwareauswahl ist sehr komplex. Zum anderen, dann gibt es diese FGBA, Field Programmable Gate Arrays. Das sind ja per se schon fast Rechner. Das heißt also, bestimmte Sachen muss man dort unterbringen. Es gibt Bibliotheken, die man kaufen kann, aber bestimmte Sachen muss man halt selber rechnen. Also von der Ausbildung her muss man eigentlich dann in gewisser Weise ein programmierender Hive-Mensch. Man muss eigentlich Gutes sein, was ich noch gelernt habe und was heute kaum noch einem beigebracht wird, nämlich Hochfrequenz Nachrichtentechnik. Also ich habe am Studium damals gelernt, HF und Nachrichtentechnik, beides zusammen. Und heute sind es getrennte Studiengänge, dann macht einer nur reine Mikrowelle und sie interessiert die ZDF nicht. Und dann gibt es einer, der macht die Nachrichtentechnik mit Demodulation, Produktionsverfahren, aber der hat keine Ahnung, was vorne passiert. Und
man braucht beides, die Kombination.
Es ist breitbandig, heißt die Antwort. Ja, man braucht also beides und ein gutes mathematisches Verständnis, damit man also diese ganzen Sachen rechnen können, ja.
Ich danke ganz herzlich für dieses Gespräch.
Dankeschön.